Prolific ist eine Möglichkeit, relativ komfortabel, schnell größere Gruppen von Personen zu erheben, also Studien durchzuführen, letztlich mit einer größeren Personenzahl. Eine Methode, die wir jetzt neu entdeckt haben für uns und die doch sehr effizient und praktisch ist.
Das Prinzip ist nicht neu, das gab es vorher schon, relativ beliebt. Vorher war dieses Emerson Mechanical Turk, das ist so eine Art, das ist nicht unbedingt ein Vorläufer, das ist eher ein Konkurrenzprodukt. Das ist aber alles ein bisschen in Ungnade gefallen damals und deswegen war ich bei Prolific auch erst ein bisschen skeptisch, weil die Datenqualität, naja, höflich gesagt nicht gut war. Prolific macht aber einiges sehr anders, weswegen es sich wirklich für gewisse Zwecke gut auch eignen kann.
Was diese Zwecke sind, wie so eine Erhebung mit Prolific funktionieren kann, worauf man achten sollte und welche Stolpersteine es gibt, darüber sprechen wir gleich. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen beim Podcast über Forschung zu digitaler Bildung. Mein Name ist Monika Löffler und meine beiden Gäste sind Juniorprofessor Dr. Mike Bege und Martin Abt. Beide forschen an der PH Freiburg.
Ich bin Lehr-Lernforscher. Und dann wird meistens mit der Stirn gerunzelt und es wird gefragt, was bedeutet das denn überhaupt? Und dann sage ich in der Regel, dass ich multimediales Lehren und Lernen erforsche aus eher überfachlicher Perspektive.
Ich bin Lehrer und das stimmt ja auch nach wie vor, auch wenn ich jetzt seit 2021 an die Pädagogische Hochschule abgeordnet bin und da die Möglichkeit habe, zum Thema digitale Tools im Mathematikunterricht zu forschen in so einem Forschungs- und Nachwuchskolleg.
Mike, du hast ja mehrere Studien mit Prolific schon gemacht. Kannst du uns einen Einblick in dein Studiendesign geben?
Wofür es dich sehr gut eignet, ist, wenn man, bevor man in große Hauptuntersuchungen geht zum Beispiel, dass man quasi sein Design, man nennt das pilotiert, ne? Also quasi mal ein paar Leute oder ein paar mehr Leute den Lerntest ausfüllen lässt und den auf psychometrische Gütekriterien zu überprüfen. Was ich zum Beispiel gemacht habe über Prolific ist, dass ich interaktive Videos implementiert habe in eine Online-Umgebung. Interaktive Videos sind im Endeffekt Lernvideos, die durch Selbsterklärungsprompts unterbrochen werden, also kurze Fragen, in denen man im Video Vorkommendes nochmal zusammenfassen oder erklären muss. Und das habe ich die Leute machen lassen und geschaut, wie aufmerksam schauen die das Video und wie hoch ist auch diese Qualität dieser Selbsterklärung, um grob einschätzen zu können, sind vielleicht die Fragen zu schwer, zu schwach, treffen die wirklich das Verständnis, was ich haben möchte. Und dann am Ende habe ich noch einen kleinen Lerntest eingebaut, um zu schauen, lernen die denn wirklich was daraus? Sind Sachen, die kann man Leuten zumuten online? Man muss natürlich immer wissen, dass es eine gewisse Blackbox ist. Ne? Im Labor oder selbst in der Schule mit Schüler, Schülerinnen habe ich eine gewisse Kontrolle oder sehe zumindest, was die tun oder wo Probleme liegen. Das sehe ich natürlich online nicht. Ne? Man sieht nur einen anonymen Code, der dann durch die eigene Studie durchrattert und hoffentlich alles verstanden hat.
Martin, wie ist bei dir? Was hast du für eine Art von Studiendesign? Ist das ähnlich?
Ja, tatsächlich ist es bei mir eigentlich eher fast umgekehrt. Also wir haben die Pilotierung in einer vielleicht eher klassischen Weise gemacht, hier vor Ort an der Pädagogischen Hochschule erhoben und haben das Ganze über Prolific dann eigentlich eher skaliert. Also wir sind dann auf eine Stichprobengröße von 300 über Prolific gegangen und hatten allerdings auch ja eine im Prinzip querschnittliche Untersuchung von einem Itemset, was mit kongruenten und inkongruenten Items gearbeitet hat und sozusagen natürlich jetzt auch keine Intervention oder nicht über einen längeren Zeitraum das erhoben, sondern es war im Prinzip ja 36 Items, die präsentiert wurden, wo es dann im Prinzip um richtig oder falsch ging.
Wie seid ihr dazu gekommen, euch dann für Prolific an sich zu entscheiden, also euer Vertrauen für eure Forschung an diese Firma sozusagen weiterzugeben, Mike?
Also ich hatte mit diesen Online-Erhebungen eigentlich abgeschlossen. Ich erinnere mich, ich kann es jetzt leider nicht genau zitieren, weil es jetzt schon ein paar Jahre her ist, aber es gab bei Mechanical Turk mal jemanden, der hat die Datenqualität untersucht und rausgefunden, dass sehr viele Bots dabei sind, dass auf einmal sehr viele Teilnehmende von derselben IP kommen zum Beispiel. Und da habe ich eigentlich gedacht, das ist absolut unmöglich, solchen Daten zu vertrauen, solchen anonymen Online-Daten. Und erst Jahre später hat mich ein Kollege auf Prolific aufmerksam gemacht. Ich mit meiner bereits voreingenommenen Skepsis schon gesagt, na, vielleicht mal angucken, aber das wird wahrscheinlich nichts werden. Und dann war ich aber tatsächlich sehr überzeugt von dem Prinzip. Das Gute ist, dass es halt bestätigte, verifizierte Anmeldungen sein müssen. Also Bots sind sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, wenn nicht sogar eigentlich fast unmöglich. Plus man hat als jemand, der die Studie leitet, sehr, sehr hohe Kontrolle. Man kann quasi jeden Proband, jede Probandin sich anschauen von der Gesamtzeit über die gewissen Zeitabschnitte, die gebraucht haben. Man kann jede Person persönlich anschreiben. Man muss jede Person zur Teilnahme auch manuell verifizieren. Das hat auch die Kontrolle, nochmal zu sagen, okay, das war eine verifizierte Teilnahme oder nicht. Und da wurde ich dann hellhörig und dachte mir, ich probiere es mal aus.
Und du hast dann davon profitiert, dass Mike schon Vertrauen hatte?
Ja, wobei wir haben es relativ unabhängig voneinander nicht ausprobiert und haben dann erst später festgestellt, dass wir beide Erfahrungen mitgemacht haben. Und ich würde vielleicht noch ergänzen zu dieser forschungsethischen Frage, dass Prolific auch den Eindruck zumindest erweckt, dass sie gut mit ihren Teilnehmenden umgehen. Also es gibt eine untere Grenze für die Bezahlung und man muss auch wirklich gut begründen, wenn man jemanden von der Teilnahme ausschließt am Ende. Und ich glaube, das geht in beide Richtungen. Und ich denke, das gehört zu einer soliden Forschungsethik ja auch dazu.
Die ProbandInnen selbst, das sind ja Clickworker, also Leute, die sich anmelden, um eben halt für diese Studien dann auch nebenbei Geld zu verdienen. Das machen ja Leute, die sonst an Studien teilnehmen, ja auch. Also normalerweise kriegen die ja auch immer einen Obolus. Was denkt ihr, was macht das, dass das Leute sind, die bezahlt sind?
Das ist eine Diskussion, die ist, glaube ich, so alt wie die Studiendurchführung an sich. Wir haben lange darüber diskutiert. Was macht das denn, wenn jemand rein extrinsisch motiviert an Studien teilnimmt? Das sowohl bei Studierenden, die ja bei manchen Studiengängen sowas wie Versuchspersonenstunden bekommen, als auch eine Bezahlung. Und natürlich hat das einen Einfluss auf die Ergebnisse, glaube ich zumindest. Aber was ich feststellen kann, zumindest im Labor, ist es oft so, dass sobald die Studie einmal startet, die Leute dennoch sehr aufmerksam und konzentriert, zumindest im Mittel, daran teilnehmen. Und aus den ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, von der Qualität von Selbsterklärungen zum Beispiel oder der Qualität von Wissenstests, scheint das online auch der Fall zu sein zumindest. Also mir ist jetzt bis auf wenige Ausnahmen kaum untergekommen, dass sich Leute durchklicken oder dass Leute sehr, sehr oberflächlich mit dem umgehen, was man ihnen da entgegenwirft.
Dem würde ich mich anschließen. Also ich glaube auch, dass man immer, oft wird es dann ja sozusagen gegen die Möglichkeit eben im unter eigenen Studierenden zu erheben oder ins Klassenzimmer zu gehen. Also ich denke, da findet auch eine Form von Selektion oder ein Bias statt. Ja, also natürlich sind die Studierenden der eigenen Veranstaltung nicht unabhängig. Das sind unterschiedliche Aspekte, die da natürlich mit reinspielen, aber in vielen Fällen wird die Stichprobe in irgendeiner Weise so ein Bias aufweisen, der aber dann gleichmäßig verteilt ist über die Stichprobe.
In Prolific kann man ja unglaublich viel filtern, welche ProbandInnen man zulassen will. Wie seid ihr denn mit den Filtern umgegangen?
Das ist eine der absoluten Stärken von Prolific. Allgemein ist die Anzahl der angemeldeten Menschen gigantisch. Das habe ich gar nicht kommen sehen. Das sind hunderttausende Leute, aus denen man irgendwie auswählen kann. Und man kann den Filter jetzt natürlich beliebig eng setzen. Von Nationalität über Sprache, über Altersgruppen, über gewisse Interessen oder Berufsgruppen, sowas wie ich möchte nur Lehrkräfte oder nur Studierende oder so. Und in der Regel habe ich bis jetzt deutschsprachige Studien gemacht. Da kann man sich entweder aussuchen, ob man die Sprache auf Deutsch oder Probanden, Probandinnen auf in Deutschland geboren einstellen möchte. Das hat natürlich einen erheblichen Einfluss auf die Menge an Leuten, die teilnehmen können. Ich finde es richtig gut, kann ich nur sagen. Und ich weiß nicht, Martin, du kannst aber sozusagen.
Ja, vielleicht noch zwei Ergänzungen. Also zum einen die Sache mit den Lehrkräften, weil das vielleicht auch für viele, die jetzt in der Bildungsforschung unterwegs sind, auch ein interessantes Forschungsgebiet ist. Man hat die Möglichkeit, einen Filter zu setzen im Sinne von, ich weiß jetzt nicht genau die Formulierung im Englischen, aber im Sinne von hat in seinem Beruf mit Lehrtätigkeiten zu tun, was aber ein ganz weiter Begriff ist. Also deshalb würde ich tatsächlich sagen, es ist wahrscheinlich schwierig, reine Lehrkräfteforschung mit Prolific zu betreiben. Also das, was wir als Lehrkraft verstehen, also irgendwie im klassischen Schulwesen, das ist, glaube ich, schwer zu selektieren über die Plattform. Und das andere ist die Sprache. Ja, wir hatten ein englischsprachiges Studiensetting, einfach weil wir auch dachten, dadurch kriegen wir sozusagen die Grundgesamtheit sozusagen erhöht und haben festgestellt, dass sozusagen der Filter flüssig in englischer Sprache tatsächlich sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Und wir hatten wirklich hohe Sprachhürden am Anfang. Also das meiste, muss man vielleicht auch sagen, worauf diese Filter zurückgreifen, sind ja Selbstauskünfte. Also das Wenigste wird ja wirklich sozusagen gegengecheckt. Und da ist einfach flüssig in Englisch sehr variabel. Und deshalb haben wir zum Beispiel dann nachher tatsächlich Englisch als Muttersprache, also als Filter gesetzt und haben damit dann doch bessere Erfahrungen gemacht.
Das kostet wahrscheinlich viel Zeit, ne? Also genau dieser Moment, so das Studiendesign umzusetzen. So in
Ja, und witzigerweise beispielsweise auch sich über so Sachen bewusst zu sein, wie zum Beispiel, dass die Zeit, zu der man die Erhebung online schaltet, eine Rolle spielt. Also wenn ich englischsprachig erhebe, dann ist USA, wenn ich mich nachmittags irgendwie um 17 Uhr an den Rechner setze, dann habe ich natürlich auch darüber eine Form von Selektion. Also da werde ich keine Berufstätigen in meiner Stichprobe haben, sondern natürlich vorrangig zu einem gewissen Zeitpunkt am Rechner sitzen.
Je nach Zeitverschiebung halt.
Genau.
Genau, wolltest gerade was ergänzen.
Ich habe mich dann irgendwann von Deutsch als Muttersprache auch als gebürtig Deutsch dann umentschieden tatsächlich, weil tatsächlich das eine Selbstauskunft ist, was spätere Kommunikation mit gewissen Probanden, Probandinnen erschweren kann. Und da war ich mir dann auch ein bisschen in Sorge über die Datenqualität, aber das macht eine ganze Menge aus. Also das sind bestimmt Muttersprachler, ja, 7-8 Mal mehr potenzielle Probanden, Probandinnen als wirklich gebürtige.
Vielleicht muss man noch sagen, also es ist natürlich ab 18, Kinder, Jugendliche wird man damit nicht befragen können. Ich hatte gesehen, man kann entweder eigene Surveys einbinden oder eben auch die nutzen von Prolific. Was würdet ihr sagen? Man, eure Daten, eure Forschung, Sicherheit und so.
Ich habe das Prolific-eigene Tool noch gar nicht mehr angeschaut, tatsächlich. Die PH Freiburg hat Lime-Survey-Lizenzen. Und Lime-Survey ist auch, was die DSGVO-Standards angeht, eigentlich mit das Beste, wenn es auch wieder im Forschungskontext nicht das umfangreichste ist. Aber für mich hat es immer gereicht, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, kann man da alles einbinden und alles so erklären, dass es eigentlich komplett störungsfrei funktioniert. Außer man schaltet die Studie an dem Tag hoch, wo aufgrund des Stromausfalls die Server ausfallen.
Ja, okay.
Das passiert.
Ja, bei Vulkanausbrüchen, ja. Wetter, Streik und so muss man halt aufpassen. Hast du das auch so gemacht?
Ja, also ich kann mich da anschließen. Lime-Survey ist eigentlich ein wirklich für viele Zwecke sehr geeignetes Tool. Wir hatten am Anfang so ein bisschen Sorge, was sozusagen die maximal gleichzeitigen Zugriffszahlen ermöglichen, aber da haben wir keine Probleme festgestellt. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass der Link von der Prolific-Plattform zum pH-eigenen Lime-Survey gut funktioniert. Das Entscheidende ist, dass man einfach die Prolific-ID, das ist sozusagen die Zuordnung, dass die eindeutig ist. Das heißt, dass man sicherstellt, dass die in irgendeiner Weise, da bietet Prolific mehrere Möglichkeiten an, von Lime-Survey dann aufgenommen, also zugeordnet wird zum Datensatz, weil man natürlich von Prolific am Ende immer eine ganze Reihe von Kovariaten einfach zur Verfügung gestellt bekommt. Also Bildungsabschluss, Alter und so weiter. Und die kann man nur matchen, wenn natürlich die Prolific-ID wirklich genau bei dem Datensatz dann auch landet, den man dann über Lime-Survey erhoben hat.
Ihr habt ja sozusagen nur auf die ProbandInnen zugegriffen und habt eure Forschung woanders quasi und darauf hat dann wieder auch Prolific keinen Zugriff, ne? Also ist ja insofern eine sichere Variante und DGSVO-konform, wenn ich es richtig verstanden habe, ne?
Genau, natürlich, wir können nicht sicherstellen, dass unsere Items sozusagen, also Bildschirmfoto kann natürlich jeder anfertigen. Also wenn es jetzt sensible Itemsätze sind, die nur paper-based irgendwie unter Kontrolle, dann ist es natürlich nicht geeignet. Aber das ist ja mit Lime-Survey immer so, wenn man es remote an der Studie teilnimmt.
Mike, du hast schon geschrieben, dass Qualität und Geschwindigkeit einfach grandios waren für dich, dass du davon wirklich überzeugt warst.
Ja, also zu ganz großen Teilen. Ich musste im Nachhinein immer Probanden, Probandinnen ausschließen. Was ich auch jedem empfehle, der sich daran mal probiert, man kann in Lime-Survey die sogenannten Timestamps tracken. Also wie viel hat jede Person für jede Fragengruppe gebraucht. Und manchmal fallen mir da kleine Ungereimtheiten aus, wenn jemand bei einem 10-Minuten-Video nach 8 Minuten weiterklickt, okay, das kann nicht funktionieren. Aber das ist mir vielleicht in 5% der Fälle passiert. Das klingt jetzt erstmal viel, aber ich kann sagen, so aus Felderhebungen und in Laborstudien, es gab Gründe, ähnliche Prozentsätze von Probanden, Probandinnen auszuschließen. Deswegen fand ich das absolut stark und ich plane sowas auch ein. Und die Geschwindigkeit ist natürlich top.
Natürlich kann man im Prinzip die Erhebung online schalten und dann vom Rechner gehen. Ich würde trotzdem empfehlen, gerade bei den ersten Tranchen einfach am Rechner zu bleiben. Es gibt einen Messenger, wo also sich Teilnehmende melden können bei den Studiendurchführenden und beispielsweise melden können, wenn irgendwas technisch nicht funktioniert. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, diesen Messenger im Blick zu halten. Man hat eigentlich immer welche dabei, die da doch recht detailliert und fundiert da Rückmeldung geben. Und wenn man das einfach nicht registriert, dann ja, nimmt man sich die Möglichkeit, das dann zu verbessern. Gerade weil es natürlich auch technische Hürden gibt, die man vielleicht gar nicht am Schirm gehabt hat, selbst wenn man selber die Lime-Survey-Umgebung durchgeklickt hat.
Also dann ist das ja quasi ad hoc. Also du stellst das Ding online, sagst du, jetzt kannst du losgehen, hast deine ProbandInnen und dann läuft
richtig. Das Ding. Also ich kann Beispiel am Anfang, ich war total enttäuscht am Anfang bei meiner ersten Tranche, Branche und dachte, oh Gott, also was ist das, Prolific, das ist doch nichts für mich, weil überhaupt keine sinnvolle Angabe bei den ersten 10 Leuten kam. Und das hat sich halt herausgestellt, dass ich über LimeServe die Bilder als PDFs hochgeladen habe und die sind einfach nicht fehlerfrei darstellbar. Das heißt, bei den Teilnehmenden kam einfach ein leerer Bildschirm an und es ist nicht verwunderlich, dass da natürlich dann keine guten Rückmeldungen kommen. Und es gibt, das muss man halt vielleicht dazu sagen, es gibt halt dann Teilnehmende, die da trotzdem einfach durchklicken und sagen nach dem Motto, ja, wenn die halt nicht ihre Bilder da hochladen, dann klicke ich halt irgendwas an.
Voll viel gelernt.
Ja, genau. Aber es gibt halt dann doch welche, die sagen, sorry, ich habe gar nichts gesehen. Und dann kommt man halt doch auf den Trichter, vielleicht ist es auch ein technisches Problem, was bei mir liegt.
Ja gut, das ist auf jeden Fall immer ein bisschen Trial and Error, bis man halt einfach raus hat, wie man mit diesen Tools umgehen muss. Was würdet ihr sagen, so auf so einer Skala von 1 bis 10, wie schwierig ist es wirklich sinnvoll, Prolific einzusetzen?
Boah, ist 1 sehr schwierig oder 10 sehr schwierig? 10 ist sehr schwierig.
Ah ja, stimmt, habe ich nicht gesagt. 10, schwierig. Ja. Ja,
keine Ahnung. 2, 3. Man muss sich schon im Klaren sein, dass man Instruktionen gibt, die leicht verständlich sind, aber aufgrund der vielen Einstellungsmöglichkeiten würde ich es eher als intuitiv einschätzen.
Die Dokumentation, die Prolific bereitstellt, ist wahnsinnig detailliert, an manchen Stellen vielleicht schon fast unübersichtlich, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da genau reinzugucken. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man eine gute Beschreibung seiner Studie auch in die sozusagen in die Ausschreibung mit reinstellt, einfach, dass die Teilnehmenden wissen, was auf sie zukommt, was sie auch müssen und was sie nicht müssen. Also wenn am Ende irgendwelche Kopfhörer erforderlich ist oder Ton erforderlich ist, dann müssen das Teilnehmende vorher wissen.
Man kann auch aussuchen, ne? Mit Smartphone, genau, mit Tablet, richtig, mit PC oder so.
Genau. Und das würde ich einfach sehr transparent vorher angeben, was man da von den Leuten erwartet und was auch nicht.
Die Probandinnen werden nur dann bezahlt, wenn ihr sozusagen sagt, hat erfolgreich teilgenommen.
Man hat währenddessen immer live den Überblick, was gerade passiert, wie viele Probanden, Probandinnen mit auch welchem Code sind gerade in der Umfrage, welche sind schon fertig. Welche haben vielleicht, man nennt das getimeoutet, die haben einfach mittendrin aufgehört. Welche haben auch wieder abgebrochen, sowas gibt es auch. Die muss man auch nicht bezahlen, das ist deren eigene Entscheidung. Und am Ende gibt Prolific in der Liste aus von aller, die von Anfang bis ganz zum Ende dabei gewesen sind. Man kann dann wirklich durchgehen und jede Person einzeln abhaken. Und in der Regel funktioniert das auch butterweich.
Bei 300 Leuten bist du da ein bisschen beschäftigt, ne?
Bin ich beschäftigt? Also ich denke mal im Verhältnis zu was, ne? Also wenn ich es anders erheben würde, wäre ich die Zeit auch beschäftigt. Also insofern, ja, es ist eine sehr angenehme Art.
Kosten, Nutzen scheint mir jetzt aus euren Antworten her auf jeden Fall gerechtfertigt.
Ja, das Payment ist fair. Das ist aber auch sehr transparent aufgeschlüsselt, wie viel Prozent an die Plattform gehen und wie viel Prozent wirklich dann an die Teilnehmenden gehen.
Welchen Tipp würdet ihr anderen geben, die zum ersten Mal mit Prolific arbeiten? Was können die von euren Erfahrungen lernen?
Testet euren Lime-Survey vorher mit Leuten, die nichts mit diesem Lime-Survey zu tun hatten, dass der auch reibungslos funktioniert. Setzt euch mit dem Probandenfilter auseinander, um euch klarzumachen, welche Menschen möchtet ihr wann wie erheben. Was noch wichtig ist, was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, man stellt erstmal alles fertig und dann wird der Preis veranschlagt, was die Studie kosten würde. Und dann muss man die Rechnung beantragen, die Rechnung überweisen. Das dauert alles noch ein kleines bisschen, sowas einzuplanen. Was denkst du?
Ansonsten, ich würde vielleicht empfehlen, auch wenn man reine Multiple Choice oder, weiß ich nicht, Skalen oder was auch immer für Items präsentiert, vielleicht doch ein qualitatives Item noch mit einzupflegen, wo die Teilnehmenden tatsächlich was schreiben müssen. Auch wenn es vielleicht im eigenen Studiendesign gar nicht am Anfang unbedingt vorgesehen ist, einfach im Wesentlichen als, ja, nochmal eine Form von Check, wen habe ich da eigentlich vor mir, wer beantwortet das, hat die Person sich damit auseinandergesetzt. Also wir hatten ganz am Ende nochmal ein qualitatives Item, was wir letztlich nicht ausgewertet haben, aber was uns einfach nochmal sozusagen als Marker dafür gedient hat, wurde einfach nur geklickt oder ist tatsächlich auch irgendwie der Inhalt wahrgenommen worden.
Was ich mal gemacht hatte, war so Fragen zu stellen und explizit dazu zu schreiben, dass es sich nicht auf die Bezahlung auswirkt, aber ich möchte schon gern wissen, ob sie externe Recherche-Tools wie Google benutzt haben oder ob sie halt mal kurz eine Minute Pause gemacht haben und eine WhatsApp geschrieben haben oder so. In der Regel natürlich Selbstauskunft, wer weiß, ob die Wahrheit sagen, aber es gab dann doch 2, 3 Leute, die dann ja angekreuzt haben und ich dann tatsächlich auch aufgrund dessen ausgeschlossen habe.
Kannst du ja mit der KI mal kurz die Antworten schreiben lassen.
Jender, wer weiß, ne? Klar. Ja, klar. Also, es gibt genug Unterstützungstools, die man da nutzen kann.
Das ist wohl wahr. Was habe ich nicht gefragt? Was hätte ich noch unbedingt fragen sollen?
Mir fällt gerade auf die Schnelle nichts ein.
Nee, ich finde auch, wir wurden gut gut ausgefragt. So. Also mir fällt jetzt auch nichts ein, wo ich jetzt sagen würde, das ist unbedingt noch wichtig.
Vielen, vielen Dank für eure Zeit.
Gerne.
Und eure Antworten. Ich drücke mal auf. Und damit sind wir am Ende der ersten Folge des Podcasts über Forschung zu digitaler Bildung. Weiterführende Informationen zu Prolific haben wir in den Shownotes verlinkt. Mein Name ist Monika Löffler und dieser Podcast ist eine Produktion des CERDI, des Center for Interdisciplinary Research on Digital Education der Pädagogischen Hochschule Freiburg.